Diesen Männern hatte er sich auch nach seinem Leiden gezeigt und ihnen viele sichere Beweise dafür geliefert, dass er wieder am Leben war. 40 Tage lang ließ er sich unter ihnen sehen und redete mit ihnen über das Reich Gottes. Einmal aß er mit ihnen zusammen, dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt, denn Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Deshalb fragten sie ihn bei nächster Gelegenheit, Herr, wirst du denn das Reich Israel wiederherstellen? Jesus erwiderte, die Zeiten und Fristen dafür hat der Vater selbst festgelegt. Ihr müsst das nicht wissen, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so manche Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das letzten Winkel der Welt. Als er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde. Dann verhüllte ihn eine Wolke vor ihren Augen. Als sie nach seinem Weggang immer wieder noch gespannt zum Himmel aufschauten, standen auf einmal zwei Männer bei ihnen. Sie waren in leuchtendes Weiß gekleidet. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt, in den Himmel gehen sehen. Dann kehrten die Jünger vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Der Berg liegt nur einen Sabbatweg von der Stadt entfernt. Als sie angekommen waren, stiegen sie in den Obersaal hinauf, in dem sie sich gewöhnlich aufhielten. Es waren Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus mit Alpheus, Simon der Zelot und Judas ben Jakobus. Es waren auch einige Frauen dabei, darunter Maria, die Mutter von Jesus und außerdem seine Brüder. Sie waren einmütig beieinander und beteten beharrlich miteinander. Amen.
Vielen Dank für diesen Text. Das ist mein Predigttext heute Morgen. Etwas später predigte Petrus in der Apostelgeschichte Kapitel 2 und seine Botschaft lautete ab Vers 32, 33, diesen Jesus, also hat Gott von den Toten auferweckt, des sind wir alle Zeugen. Und zudem wurde er auf den Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes erhoben und erhielt von dem Vater die versprochene Gabe des Heiligen Geistes, damit er ihn über uns ausgießt. Und das sind wir alle Zeugen. Mit anderen Worten, Jesus wurde von ihren Augen aufgenommen und eine Wolke nahm ihn weg vor ihren Augen. Das war also die Himmelfahrt Jesu. So nennt man das Ereignis. In der Schweiz und Liechtenstein spricht man von der Auffahrt über die Himmelfahrt. Nach unserem Kalender war die Himmelfahrt Jesu in diesem Jahr Donnerstag, der 29. Mai. Und es war ein offizieller Feiertag in allen Bundesländern, gesetzlich festgeschrieben. Was besonders auffällt, an diesem Tag sind sehr viele Radfahrer unterwegs, sind viele Männer unterwegs in Männergruppen. Manche ziehen einen Handwagen, einen Bollerwagen, haben manches da hinten draufgeladen. Bevor dieser Tag kommt, fragen einige so untereinander, und was machst du an dem Tag, am Vatertag? Und das Wort Himmelfahrt kommt überhaupt nicht vor. Geschwister, könnte es sein, dass wir heute überhaupt nicht mehr begreifen, was Himmelfahrt eigentlich bedeutet oder für uns als Gläubige bedeutet. Was ist passiert? Ich glaube, es gibt keinen Tag in der Geschichte unserer christlichen Atmosphäre, der so viel an Wert verloren hat wie der Himmelfahrtstag. Was ist da passiert und was ist für uns passiert? Gebe schon zu, natürlich fällt es uns nicht leicht, auch als Gläubige über den Himmelfahrtstag zu reden und zu sagen, was da geschehen ist und warum dieser Himmelfahrtstag so wichtig sein sollte. Nun, Himmelfahrt war das letzte entscheidende, bewegende Ereignis unseres Herrn Jesu Christi auf dieser Erde und damit kam alles andere zum Abschluss. Das war der absolute Höhepunkt nach dem vollendeten Heilswerk Gottes, als er zu seinem Vater zurückkehrte. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn weg vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weggenommen wurde gen Himmel, wird so wiederkommen, wie ihr ihn gen Himmel habt fahren sehen. Können wir uns die Situation vorstellen? Sie waren hinausgegangen. Jesus, der Auferstandene, hatte sich 40 Tage bei ihnen gezeigt und auf einmal verstanden sie überhaupt nichts mehr. Da passierte etwas und sie waren absolut sprach- und fassungslos. Was war geschehen? Gut, auch in unserem Leben gibt es manchmal Ereignisse, die uns sprachlos machen, die wir nicht gleich verstehen. Aber es gibt auch Augenblicke, wenn wir sie nicht gleich verstehen, die zu Schlüsselereignissen für uns werden können. Und so war es hier auch mit der Himmelfahrt. Momente, da hat sich etwas verändert und dann wurde es zu einer entscheidenden Veränderung in ihrem Leben. Sie haben etwas gelernt an dem Himmelfahrtstag, was ihr den Jüngern Jesu ihr ganzes Leben prägte, was ihr christliches Verständnis, ihren Glauben veränderte und was grundsätzlich dann auch alles andere in ihrem Leben bestimmte. Jesus hatte gesagt, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Der Tröster bleibt bei euch. Mit anderen Worten, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht kennt, den die Welt nicht empfangen kann. Ihr kennt ihn und er wird bei euch sein und er wird, helft mir mal, jetzt habe ich dieses eine kleine Wort mit zwei Buchstaben vergessen, und er wird in euch sein. Wer ist dann jetzt in uns? Der Geist vom Vater, den Jesus bei der Auferstehung versprochen hat, um uns diesen zu senden. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht. Ihr aber seht mich. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Geschwister, darüber müssen wir mal wirklich in Ruhe beten, nachdenken. Wenn irgendwas nicht mehr verstanden ist in der heutigen Zeit, dann sind das nette Verse, sind etwas, was wir auch zustimmen würden. Aber wo ist Jesus jetzt in Wirklichkeit? Ich bin in euch. Schon zuvor hatte Jesus seinen Jüngern erklärt, wenn ich nicht weggehen würde, dann könnte die Heilsgeschichte und Liebesgeschichte Gottes in dieser Zeit danach nicht mehr weitergehen. Aber wenn ich weggehe, dann kommt ein Stellvertreter. Ein Stellvertreter, der Geist des Vaters. Und der wird bei euch und er wird in euch sein. Was wir also brauchen, ist ein ganz neues Bewusstsein, was Gott uns wirklich zur Verfügung stellt und was er uns schenkt. Was im Augenblick wie ein Verlust aussieht, ist in Wirklichkeit eine weit geöffnete Tür gewesen. Als der Geist Gottes dann auf die Jünger kam, da konnten sie die Botschaft in Jerusalem verkündigen und sie ging weiter und weiter, weiter in die Welt bis an das Ende der Welt. Das war der Plan, das war die Überlegung Jesu, das war die Dimension. Jesus wird sagen, was euch wie ein Verlust zu sein scheint, weil ich weg bin, ist eine weit geöffnete Tür. Und ich werde nicht nur bei euch sein oder euch nahe sein, ich werde in euch sein. Ihr in mir und ich in euch. Kommen wir noch zurück zu unserem Text, Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 4 bis 9. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Und sie sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weggenommen wurde, wird so wiederkommen. So wird er wiederkommen, wie ihr ihn gen Himmel fahren seht. Die Jünger waren erstarrt. Was war das Ereignis? Nun, sie gaben die Engel ihnen eine entscheidende Erklärung. Als erstes musste Jesus zu seinem Vater zurückkehren, damit der Heilige Geist kommen konnte. Erst als die Jünger das verstanden, wurde ihr tägliches geistliches Leben verändert und aus dem Himmelfahrtsereignis zogen sie dann die Kraft, die sie brauchten für ihr tägliches Leben. Was bedeutet Himmelfahrt für uns? Zuerst wollen wir festhalten, dass die Himmelfahrt viel, viel mehr ist als die Rückkehr Jesu zu seinem Vater. Die Himmelfahrt war die Intronisation, war die Krönung, war die Einsetzung Jesu als der König aller Könige, als der Herrscher über alles. Das war seine Einsetzung. Und diese Einsetzung brachte eine völlig neue Beziehung zur Schöpfung und auch zu uns. Paulus versuchte das zu beschreiben. Ich muss meinen Schluck trinken. Paulus versuchte das zu beschreiben an die Philipper. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte sich Jesus so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, den Verbrechertod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn auch erhöht und hat ihm den Rang und den Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Und vor Jesus müssen sich dann alle Knie beugen, die im Himmel und auf der Erde sind. Alle Knie müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Denn so wird Gott der Vater geehrt. Philipper Kapitel 2, die Verse 8 bis 11. Jesus kehrte bei der Himmelfahrt in die Herrlichkeit Gottes zurück. Die Herrlichkeit ist nicht der Himmel, den wir hier wahrnehmen, den die Astronauten wahrnehmen mit ihren Flügeln durch den Himmel. Die Herrlichkeit ist etwas ganz anderes, eine ganz andere Herrlichkeit. Wie ich sagte, im Englischen heißt Himmelfahrt Ascension und bedeutet so viel wie stieg. An dem Tag seiner Himmelfahrt ist Jesus aufgestiegen. Aufgestiegen in eine ganz andere Stellung, die er vorher nicht gehabt hat. Ich möchte versuchen, das an einem Beispiel deutlich zu machen. Es war üblich, als damals noch Könige herrschten, dass wenn ein König starb, dann musste ein Thronfolger zu dem Thron aufsteigen, um dann in der Krönungszeremonie eingesetzt zu werden. Aufstieg zum Thron bedeutete dann, er nahm eine ganz neue Stellung ein. Eine Stellung, die er bisher nicht gehabt hat. Thronbesteigung, dann erhielt er Sonderrechte. Was meine ich heute Morgen? Wer ist Jesus, der Auferstandene? Er hat eine ganz andere Majestät. Ich habe mir das vorhin noch mal extra gesagt. Zu oft haben wir das so in unserem Kopf. Wie war das? Jesaja 53 stellt uns Jesus dar, wie er gelebt hat. 53 in Vers 3. Er war der Allerverachtetste, der Unwertste, voller Schmerzen, voller Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Und wir haben ihn für nichts geachtet. Hat Jesus bei uns eine solche Stellung, dass wir wissen, es gibt keine höhere Person im Himmel und auf Erden, es gibt nichts Höheres als Jesus Christus. Noch ein Datum. Es war der 6. Mai im Jahr 2023. Ein Jahrhundertereignis. König Charles III. In London und vor der ganzen Welt, vor Millionen und Abermillionen Zuschauern im Fernsehen, wurde zum König gekrönt. Er stieg den Thron, Saal empor. Das war übrigens die erste Krönung wieder seit 70 Jahren in England, stieg die Stufen zum Thron empor und dieser Aufstieg dann, als er oben angekommen war, machte ihn zum rechtmäßigen Thronfolger. Er wurde zum König. Und in dem Moment, seine Stellung veränderte sich so. Mit der Einstellung, dass er in dem Moment zum König wurde, wurde er zum Oberhaupt über den 56 umfassenden Commonwealth of Nations Bund. Er wurde also so ein Regent über 56 Staaten Commonwealth of Nations. Er wurde zum Lehnherr der britischen Kronkolonien. Er wurde zum weltlichen Oberhaupt der anglikanischen Staatskirche. Er wurde zum Oberbefehlshaber der britischen Streitkräfte in dem Moment, als er oben zum König gekrönt wurde. Wovon rede ich eigentlich? Jesus hat eine ganz andere Stellung eingenommen und hat er diese Autorität in unserem Leben? Alle anderen vergehen, die heute vielleicht Schlagzeilen machen, die müssen ihre Knie beugen. Sie sind in den Augen Gottes einfach nichts. Was bedeutet Jesus für uns? Natürlich hätte Jesus ganz einfach auch so zum Vater zurückgehen können. Aber Gott selber hat diesen Aufstieg geplant, um ihn herauszuheben, um deutlich zu machen, er ist der große Herr, der Herrscher über alles, um seine Macht und Herrlichkeit kundzutun. Und dann vollzog sich eine entscheidende Vollendung. Früher konnte Jesus immer nur an einem Ort sein. Er war Ort und Zeit gebunden. Manchmal sagten die Jünger, alle Welt sucht dich und du bist noch hier, also mach dich mal unterwegs. Jesus war damals Ort und Zeit gebunden, konnte nie an zwei Stellen zur gleichen Zeit sein. Wenn jemand Jesus kennenlernen wollte, hören wollte, wissen wollte, wer er ist, der musste da sein, wo Jesus war. Seit seiner Himmelfahrt ist Jesus aus dem Gefüge von Zeit und Raum herausgenommen, hat es hinter sich gelassen. Und das bedeutet, er kann jetzt zu jeder Zeit und in jedem Augenblick überall sein. Er kann in diesem Augenblick überall sein, hier, da, dort. Und er ist es, wenn wir ihn einlassen. Ich hoffe, diese Perspektive kommt ganz neu in unser Leben. Der Herr aller Herren, der über alle souverän ist und der in der Lage ist, überall zu sein. Seine Himmelfahrt bedeutet jetzt seine unbegrenzte Nähe und Gegenwart. Er hat den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen und er sendet uns von dort, was er versprochen hat, den Heiligen Geist des Vaters. Er leitet vom Thron aus seine Gemeinde. Er hat gesagt, ich will bauen meine Gemeinde. Er nimmt es in die Hand. Die Umsetzung seiner Pläne plant er. Und er plant, dass alle die mitarbeiten, die ihm nachfolgen, die ihm lieben, und die beteiligt er, dass sie da in dem Bau seines Reiches mitwirken. Damit kommen wir zu der zweiten Frage. Was bedeutet die Himmelfahrt Jesu für uns ganz persönlich? Zuerst einmal und vor allen Dingen, jeder kann, wenn er es möchte, eine ganz herzliche, innige, persönliche Beziehung zu dem Herrn des ganzen Universums haben. Wir hatten am Dienstag in der Bibelstunde übrigens über das Gleichnis gesprochen, was Jesus gesagt hat von dem verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze und von den beiden verlorenen Söhnen. Waren ja beide daneben, voll daneben. Und von dem verlorenen Schaf war ganz interessant. Der gute Hirte, da einmal war das Zeichen von Jesus, mit der verlorenen Münze war ein Symbol für den Heiligen Geist, könnte ich gut erklären. Und dann natürlich die verlorenen Söhne, das Beispiel von dem Vater, der nur sehnsüchtig wartete auf die Rückkehr. Aber von dem verlorenen Schaf, der Hirte geht und sucht und sucht, und sucht und sucht, bis er das verlorene Schaf findet. Und dann, als er es gefunden hat, da nimmt er es und legt es auf seine Schultern und trägt es. Er hebt es auf und legt es auf seine Schultern. Liebe Schwester, liebe Bruder, wenn du im Bedrängnis, in Not bist, eins kann ich sagen, mach ruhig mal mäh oder bläh, oje, ruf Jesus. Und wenn er dich findet, hebt er dich auf und er legt dich auf seine Schulter. In Jesaja versucht es Jesaja darzustellen, wie Gott, ja, wie Gott ist. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, Jesaja 9, Vers 5. Und die Herrschaft liegt auf seine Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, Ewigvater, Friedefürst. Die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Der souveräne Herr, der dieses ganze Universum trägt und die Herrschaft liegt auf einer Schulter. Aber wenn er dich sucht, wenn du in Not bist und wenn er dich findet, dann hebt er sich auf und er legt dich auf seine Schultern. Du bist ihm so viel wert, die Herrschaft ist nur eine Sache auf einer Schulter. Du bist ihm so viel wert, dass er dich auf seine Schultern legt. Übrigens, in dem Gleichnis könnt ihr ja nochmal nachlesen. Und wenn er dann das Schaf gefunden hat, was macht er? Er trägt es auf seinen Schultern. Und wohin? Wieder in den Stall? Keineswegs. Er bringt es nach Haus, zu sich nach Haus. Der sagt, das Schaf war so lange unterwegs, ich muss mich erstmal um das Schäfchen kümmern. Ich muss es pflegen. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Er möchte, und so hieß es von Anfang an, liebe Geschwister, der erhöhte König über alles möchte bei uns einziehen. Warum möchte er bei uns einziehen? Er möchte seinen Geist, sein Denken, sein Leben, seine Gesinnung, dass sie bei uns Einzug nimmt und dass er sie auch lenken kann. Im Philipperbrief versuchte Paulus das deutlich zu machen, Kapitel 2, die Verse 3 bis 5. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Können wir das aus uns selbst machen? Können wir das aus uns oder muss da der Geist Gottes und Jesus in uns, der Auferstandene, sein, eine höher als den anderen? Und dann jeder sähe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Darum will Jesus selber, der Auferstandene, in uns wohnen, in uns leben, in uns gegenwärtig sein, denn das ist sein Plan und ist sein Wille. Liebe Geschwister, wir hatten in diesen Tagen selber in unserer Andacht, die mich sehr betroffen gemacht hat, nachdenklich. Die Andacht kam aus dem 2. Samuel-Buch, Kapitel 6. Wenn wir unsere Andacht am Morgen haben, dann sitzen wir zusammen und wir sitzen dann zusammen und sagen, mal sehen, was der Herr uns heute lehren will, zu sagen hat. Spannend. Wir gehen jeden Morgen an das Wort Gottes ran und sagen, hier redet Gott und da möchte ich hören und da möchte ich lernen. An dem Morgen, dann denke ich, was ist denn da los? 2. Samuel, Kapitel 6. Und David rief die Elite der wehrfähigen jungen Männer Israels zusammen, etwa 30.000 Mann, und zog mit ihnen nach Habaala im Gebiet des Stammes Juda. David wollte die Bundeslade holen, um sie nach Jerusalem zu bringen. Die Bundeslade, die dem Herrscher der Welt geweiht ist. Und dann lese ich da in dem Abschnitt, und sie luden die Bundeslade auf einen Wagen, der neu und noch völlig unbenutzt war. Und sie brachten die Lade aus dem Haus Abinadabs fort. Und Usa und Achjo, die Söhne Abinadabs, lenkten den Wagen mit der Bundeslade, wobei Achjo vor der Lade herging. Und weiter heißt es dann im Text, und zur Ehre des Herrn spielten David und die Männer Israels auf Schlaghölzern, Zittern, Harfen, Schellen, Zimbeln, mit einer Handpauke. Gestern ging meine Frau ein bisschen konsterniert aus dem Büro. Nebenan im Hotel gab es einen großen Empfang. Es war eine Hochzeit mit Zimbeln, Pauken, Schlaginstrumenten. Typisch, wie wir es in der Kultur oder aus der Kultur kennen. Und das war so laut und so gewaltig und das war so, die waren nachher so excited. Sie tanzten vor dem Hotel dann darum. Das war schon etwas Besonderes. Kann man sich vorstellen. Und David war begeistert. Die Bundeslade kommt jetzt nach Jerusalem. Das war ein fantastischer Gedanke. Ein fantastischer Gedanke. Denn sie war seit dem Tod vom Hohepriester in Vernachlässigung geraten. Und er wollte jetzt, dass der Gottesdienst wieder in Ordnung kommt und die Bundeslade in Jerusalem platziert wird. Sie kamen zum Dreschplatz nach uns. Da drohten die vorgespannten Rinder, den Wagen umzuwerfen. Könnt ihr zu Hause nachlesen, 2. Samuel Kapitel 6. Umzuwerfen. Und da griff Usa nach der Lade des Herrn, um sie festzuhalten. Und der Herr wurde zornig und tötete Usa. Warum? Usa wollte doch die Lade Gottes nur schützen, griff zu und wurde erschlagen. An Ort und Stelle starb er neben der Bundeslade. Das macht nachdenklich. Was war falsch? Die Bundeslade aus dem vergessenen Winkel rauszuholen und nach Jerusalem zu bringen, um das wieder zum Zentrum für die Anbetung Gottes zu machen, war absolut gut. Nur wie es abgelaufen ist, war absolut falsch. Die Handlung war falsch. Wir hören nichts in diesem ganzen Kapitel, was ich eben sagte, dass David in seiner Begeisterung den Herrn fragte. Er machte, was er meinte, was ein guter Gedanke war. Ich bin nachher auch noch mal drüber gestolpert, Entschuldigung. Sie nahmen einen neuen Wagen? Wieso hatten sie einen neuen Wagen? Die müssen da ganz schön dran gearbeitet haben, um zu sagen, für die Bundeslade, da machen wir sogar etwas ganz Besonderes. Bauen einen Wagen, den noch niemand berührt. Das war ihre Idee, ihre Vorstellung. Entschuldigung, ich lese noch mal. Und Gott wurde zornig und schlug ihn, dass er tot neben der Bundeslade fiel. Nun, Gott hatte ganz genau vorgegeben, schon im 2. Buch Mose, im 4. Buch Mose, hatte er erklärt, wie die Bundeslade bewegt werden muss. Er hatte vorgegeben, die Bundeslade durfte nicht gefahren, sondern sie musste getragen werden. Und sie hatte vorgegeben, die musste von den Leviten getragen werden. Sie mussten unter, denn die Bundeslade war eine Vorabschau auf das Opfer Jesu Christi. Das haben die einfach nicht beachtet. Haben gemacht, was sie meinten, was gut ist. War festgegeben ganz genau, wie der Transport ist. So hatte Gott den Stamm Levi bestimmt. Aber nicht nur den Stamm Levi, sondern wurde noch spezifischer. Aus dem Stamm Levi mussten die aus der Familie Kahat, im 4. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 15, wer es nachlesen will, die mussten ausgewählt werden. Die mussten die Bundeslade tragen. Meinten Sie, Sie konnten das einfach so auf Ihre Schulter nehmen oder machen, wie Sie es wollten? Gott hatte es also bestimmt, mit anderen Worten, Sie hatten einen guten Gedanken, aber schlecht ausgeführt. Etwas später lesen wir, dass David darüber so schockiert war. Und David wurde böse. Ich frage mich, auf wen wurde David eigentlich böse? Eigentlich hätte er ja nur auf sich selber böse werden können. Liebe Geschwister, mit einem Wagen, ich weiß nicht, wie Sie es argumentiert haben, mit einem Wagen lässt sich das noch viel besser oder einfacher, sicherer transportieren. Oder Gott hat uns auch einen Verstand gegeben, den können wir doch gebrauchen. Schalten wir unseren Verstand ein? Meine Frage ist, wir müssen Gott fragen. Und wir können Gottes Sache nicht in unsere Hand nehmen. Es muss Gott allein bestimmen. Und das soll auch in der Zukunft sein. Die zweite wichtige Frage war im 2. Buch Mose 25, Vers 8: Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Ich sage es nochmal, im 2. Buch Mose, Kapitel 25, hier ab Vers 8. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, Gott hat genau vorgeschrieben, wie das Heiligtum aussieht, damit ich unter ihnen wohne. Dieser Gott, der da strafend eingegriffen hatte, möchte unter uns wohnen, dass wir ihn mit aller Ehrfurcht vor ihm, uns ihm Raum geben in unserem Herzen. Er will zu uns persönlich kommen. Was wollen wir hierzu sagen? Wer auch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, er will uns mit ihm alles schenken. Darum hat er ihn auch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass sich in seinem Namen beugen sollen alle Knie, derer, die im Himmel und auf Erden sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Geschwister, hat mich nachdenklich gemacht. Und sollte uns nachdenklich machen. Zu oft machen wir etwas, was wir meinen, was gut, richtig ist. Und Gott kann es noch absegnen und sagen, hast du gut gemacht, gut gedacht. Oder haben wir Platz in unserem Leben zu fragen, Herr, dein Wille will ich mir mal anhören. Oder dein Wille geschehe. Wenn Gott bis in das Kleinste vorgesehen hat, wie die Bundeslade transportiert werden muss, wer sie transportieren muss, aus welcher Familie transportiert, dann hat er bis in das Kleinste geplant, gedacht und hat auch seinen Willen kundgetan. Und das gilt für uns heute. Es war in der Schule. Die Lehrerin sagte, ich habe noch, liebe Kinder, eine ganz, ganz schwierige Frage. Was meint ihr? Ist Gott im Himmel oder auf der Erde? Wie kann er im Himmel sein und gleichzeitig auf der Erde? Kinder überlegten eine ganze Weile. Dann meldete sich ein kleines Mädchen. Der Vater war ein Arzt und sagt, ich weiß, das ist doch ganz einfach. Im Himmel wohnt Gott, aber auf der Erde hat er seine Praxis. Als ich diese Geschichte gelesen habe, da musste ich ihm recht geben. Gott wohnt in der Herrlichkeit, aber hier unter uns auf dieser Erde. Es sind viele, die der Hilfe Gottes, der Praxis Gottes gehören, Hilfe brauchen. Liebe Geschwister, er will uns helfen, er will uns segnen. Ich hatte mir das Liederbuch nochmal mitgenommen. Ich weiß nicht, da wird ja doch ein Lied gesungen, ist gut, aber das Liederbuch, das wir vorher schon gesungen haben. Wer meine Kraft vertraut, hieß es im Lied 366. Vertrauen. Wer meiner Kraft vertraut, wird meine Wunde sehen. Und meine Herrlichkeit wird gelegentlich mit ihm gehen. Habe ich falsch gelesen, Entschuldigung. Wird allzeit mit ihm gehen. Und das ist, was wir wünschen. Ihm vertrauen und Gott wird allzeit mit uns gehen. Amen. Gottes Segen.